Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Christian Demand, Kunsthistoriker, Kulturphilosoph und Herausgeber des Monatsmagazins Merkur. Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, danke für die Einladung.
Ich gebe Ihnen mal drei Orte, die Sie wählen dürfen oder aus denen Sie einen wählen dürfen, wo Sie am liebsten mal direkt dabei wären. Im UNO-Sicherheitsrat, im britischen Unterhaus oder bei einem Rammstein-Konzert?
Im britischen Unterhaus.
Ja, warum?
Ja, ich finde diese gesamte Geschichte sowas von aberwitzig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal hinsichtlich einer politischen Entwicklung derart fassungslos sein könnte. Während man doch dachte, dass die Rahmenbedingungen für eine Lösung in jeder Hinsicht ziemlich optimal sind, auch wenn ich das Brexit-Referendum nicht besonders angenehm fand und ich mir gewünscht hätte, dass sie drinbleiben. Aber was danach an theatralem Impulsen aus dem Unterhaus gekommen ist, hat mich dermaßen umgeworfen. Ich würde sagen, es gibt vermutlich nichts Unterhaltsameres, als da mal dabei zu sein, wenngleich die Folgen der Vorstellung ziemlich tragisch sind.
Ja, wir schauen uns diese Vorstellung auf jeden Fall auch in dieser Sendestunde, in dieser Radiostunde an. Ich nehme Sie aber, wenn Sie gestatten, gleich erstmal mit in den UNO-Sicherheitsrat.
Ja.
Weil das nämlich im Moment ein ganz interessanter Ort ist. Da ist ja so etwas wie der Versuch der Weltregierung immer wieder unternommen worden, wird immer wieder unternehmen mit einer sehr diplomatischen Sprache. Aber gerade der deutsche Chefdiplomat dort hat offenbar die Geduld über die häufig allzu diplomatische unverstellte Sprache verloren. Darüber sprechen wir. Christian Demand ist mein Gast heute. Ich bin Corbinian Frenzel. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Blick auf Themen dieses Tages. Und da lohnt sich gerade einmal mehr, nach New York zu blicken, in den UNO-Sicherheitsrat, weil da zum einen natürlich die großen Weltkrisen verhandelt werden, aber auch, weil vor allem ein Deutscher, der deutsche UNO-Botschafter Christoph Heusgen, einen ganz neuen Ton anschlägt. Am Beispiel Streit um die Golanhöhen, um die amerikanische Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Territorium. Alle außer den USA waren sich einig im Sicherheitsrat, das ist ein einseitiger Verstoß gegen internationales Recht, ein Bruch bindender UNO-Resolution. So dringlich Sicherheitsinteressen auch sein mögen, sie rechtfertigen keine Annexion, sagt Christoph Heusgen.
Security interests, as pressing as they are, do not justify annexation.
Zuvor hatte der amerikanische UN-Vertreter und kurz davor in Washington US-Außenminister Pompeo klargemacht, dass die US-Regierung die Anerkennung der 1981 annektierten Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet als Beitrag verstehe, der einen Frieden im Nahen Osten wahrscheinlicher mache. Der Schritt beseitige Unklarheiten, wie weiter vorzugehen sei, so Pompeo. In der zweistündigen Sondersitzung eskalierte anschließend die Situation, nachdem unter anderem der deutsche Botschafter Heusgen Syriens Antrag für die Sondersitzung als zynisch bezeichnet hatte, da das syrische Regime das eigene Volk foltere, töte und gegen internationales Recht verstoße, indem es Kriegsverbrechen begehe. Anderen jetzt einen Verstoß gegen internationales Recht vorzuwerfen, sei abgrundtief zynisch, so Heusgen.
Stimmen aus New York, aus dem UNO-Sicherheitsrat. Frage an meinen heutigen Gast, an Christian Demand. Ist das eine neue, eine zu begrüßende Form von Klartext unter Diplomaten?
Naja, das ist ja Klartext für eine Weltöffentlichkeit. Es ist ja nicht so, dass die Leute, die dort zusammensitzen, über ihre gegenseitigen Positionen im Unklaren wären. Man darf sich das vermutlich nicht als einen Debattierclub vorstellen, in dem man ernsthaft erwägt, dass die Interventionen, die man macht, bei der Gegenseite dann auf Zustimmung stoßen. Die Entscheidungen werden ohnehin dort nicht in dieser Sitzung getroffen. Insofern würde ich mal sagen, es ist ein kluger Schachzug gewesen vor dem Monat, in dem Deutschland den Vorsitz dort führen wird, einmal zu zeigen, wir haben was vor mit diesem Monat. Es wird nicht einfach damit getan sein, dass irgendwas vorgelesen wird. Was dann dabei rauskommt, hat natürlich weniger damit zu tun, wie unverblümt man seine Interessen formuliert, sondern ob man sie durchsetzen kann.
Ja. So wie Sie das interpretieren, klingt es eher nach Strategie, auch nach kalkuliertem Wutausbruch möglicherweise.
Nein, das kann ja beides sein. Ich würde all das, was ich über Herrn Heusgen gehört habe, lässt mich eher darauf schließen, dass das durchaus vollkommen seine Position ist. Nur sie so unverblümt vorzutragen, ist jemand, der gleichzeitig so geschickt ist und so lang in diesem Geschäft ist. Das macht er nur dann, wenn er ganz genau weiß, dass er eher gewinnen als verlieren kann, würde ich mal sagen.
Zu diesem Stichwort Aufrichtigkeit hätte ich nämlich einen anderen Beleg aus dieser Woche, aus vorherigen Tagen vom Dienstag, als nämlich Christoph Heusgen schon einmal in der Debatte sich zu Wort gemeldet hat, sehr zur Überraschung vieler Kollegen, als der UNO-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten einmal mehr seinen Bericht vorgelegt hat. Wir hören ihn gerade mal. Mhm.
The reports of Nikola Mladenov belong to the most depressive exercises in the Security Council.
Diese Berichte des UN-Sondergesandten gehören zu den deprimierendsten Übungen des Sicherheitsrates, sagt der Deutsche. Und noch deprimierender für ihn, dass 14 Redner vor ihm schriftliche Reden abblasen. Die ritualisierte Ohnmacht des Sicherheitsrates. Heusken aber redete frei und unverblümt obendrein.
Why don't you, as I do, put your speeches aside and tell how you implement 2334?
Warum legen Sie nicht Ihre vorgeschriebenen Reden zur Seite und sagen mir, wie Sie gedenken, die bestehende Resolution umzusetzen?
Christoph Heusken, der UNO-Botschafter am Dienstag im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da, in der Demand hatte ich so diese Situation vor Augen. Da sitzt jemand seit Jahren in diesem diplomatischen Betrieb, auch in New York, und erlebt das, was wir da gerade gehört haben. Mhm. Da werden die vorgefertigten Statements verlesen, vorgetragen. Das, was Sie auch beschrieben haben. Man kennt ja die Position. Man weiß ja, wie Russland steht. Man weiß, wie die USA stehen bei bestimmten Themen. Und das ihn dann vielleicht geritten hat, es ist so viel diplomatische Kompetenz, so viel Intelligenz in diesem Raum. Lasst uns die doch nutzen, um eine Lösung zu finden.
Mhm. Ja, ja, keine Frage, das hat man zunächst Plausibilität und stößt auch auf meine Sympathie. Man muss nur sagen, es ist ja genauso gut andersrum erzählbar, die Geschichte, denn die Regierung Trump und vor allen Dingen der Präsident selber hat natürlich in bisher unvorstellbarem Maße diplomatische Konventionen gebrochen. Das heißt, sie zu brechen ist vielleicht nicht per se ein Segen. Und es kann durchaus auch sein, dass dieser Ton mit auch eine Reaktion darauf ist, dass man mit einer großen Verhandlungspartner zu tun hat, der sich an solche Konventionen einfach nicht mehr hält und das dann irgendwann mal, man sagt, also es, so führt es nicht weiter, jetzt mal Klartext. Mhm. Ob dabei mehr rauskommt oder weniger rauskommt, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, da bräuchte ich dann vielleicht doch mal ein Praktikum im UN-Sicherheitsrat.
Ich weiß nicht, es gibt bestimmt keine Altersbeschränkung da mehr. Wir können ja mal schauen, wie das aussieht. Halten wir für den Moment auf jeden Fall fest, Deutschland hat da ein recht gutes Bild gemacht in der öffentlichen Wahrnehmung die letzten Tage im UNO-Sicherheitsrat. Das gilt, und das ist meine Überleitung, für eine Band und ihr neues Video nicht unbedingt, über die wir gleich sprechen. Rammstein nämlich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und dieser Sound ist ein düsterer. Rammstein, Musik von Rammstein, kleiner Auszug aus der neuen Single. Deutschland heißt die und die sorgt für Aufregung. Vor allem darüber, was man bei diesem Videoauszug sieht. Vier Musiker, wie sie in gestreifter KZ-Uniform am Galgen stehen. Von Till Lindemann Schläferin Blut, einer der anderen trägt offenbar einen Judenstern. Am Ende erscheint der Singletitel Deutschland in frakturähnlicher Schrift. Christian Demand ist mein Gastherausgeber der Zeitschrift Merkur. Es gibt eine massive Welle der Kritik an diesem Video. Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden, sagt, mit diesem Video hat die Band eine Grenze überschritten. Hat Rammstein das?
Keine Ahnung. Ich habe mir das Video nicht angeschaut und zwar bewusst nicht angeschaut. Ich habe die Berichterstattung darüber gelesen. Das hat aber dann, und dann bin ich vielleicht auch nicht wirklich befugt, darüber zu sprechen. Rammstein hat in meinem bisherigen Leben keine Rolle gespielt. Es interessiert mich einfach nicht, was die machen. Das ist eine völlig subjektive Meinung. Ich leite daraus kein ästhetisches Gesetz ab. Aber wenn die jetzt anfangen, sich in KZ-Kleidung zu fotografieren, werde ich nicht derjenige sein, der den Videoclip anschaut. Vor allen Dingen 30 Sekunden, ein Teaser, der ganz sicher dazu gedacht ist, um genau solche Diskussionen zu befördern, wie sie jetzt unternehmen, die letztlich dann auch nur Mühlen auf das Wasser ist, das deren Marketingüberlegungen antreibt.
Jetzt muss man sagen, Rammstein ist da in sich kohärent und konsequent. Das ist eine Ästhetik, die diese Band ja schon immer bedient hat. Also diese Leni Riefenstahl-Ästhetik, ja, dieses, aber ja immer für sich in Anspruch genommen hat, dass das eine, ja, dass das Ästhetik ist und eben mehr nicht. Eine Ästhetik, die man bespielt. Ist es möglich und zulässig, eine solche Trennung zu machen von den Inhalten, die damit für viele transportiert sind?
Naja, reine Ästhetik wäre ja dann auch sehr seltsam. Was soll das genau sein? Auch die Riefenstahl-Ästhetik ist nicht reine Ästhetik, sondern steht natürlich im Dienst einer Aussage, viele Aussagen. Es steht eine Affektmobilisierung steht dahinter. Und das ist alles andere als unpolitisch selbstverständlich. Das halte ich aber im Jahr 2019 für so gegessen, diese Diskussion, dass man das nicht allzu lang ausführen muss. Ich habe mir überlegt, wo gibt es vergleichbare Fälle? Es wird nicht gelöst. Also wenn ich mir ein Thema für heute hätte wegwünschen können, dann wäre es dies gewesen. Und zwar, nein, nicht wegen Rammstein, sondern weil es ein ewig kreisender Diskurs ist, der sich selbst frisst. Da ist immer die Katze wieder im eigenen Schwanz. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an ähnliche Gespräche über Toscani, den Fotografen, der die Benetton-Kampagnen in den 90er Jahren gemacht hat.
Diese sehr extremen Bilder, zum Beispiel von AIDS-Kranken.
Ja, von AIDS-Kranken oder es hat jemand, der in den Jugoslawienkriegen erschossen wurde, dessen Vater hat Toscani dessen Kleidung, in der er erschossen wurde, geschickt und die hat er dann auf ein Benetton-Plakat draufgetan. Und da gab es auch also ähnliche, ich glaube sogar deutlich komplexere Debatten über solche Fragen, was ist da statthaft oder nicht. Ja, und dann bilden sich die Lager und es wird immer sein, ja, da gibt es die Kunstfreiheit, das darf man doch tun und dann muss man erstmal sich genau damit auseinandersetzen. Das habe ich in diesem Fall jetzt nicht vor, weil ich also alles, was ich in der Vorberichterstattung gesehen habe, mich überhaupt nicht dazu veranlasst. Aber es kommt in der Regel sehr wenig dabei raus. Es gab, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das Lego-KZ eines polnischen Künstlers, das ich glaube um die 2000er oder jedenfalls vielleicht Ende der 90er Jahre mal in dem jüdischen Museum in Manhattan gezeigt wurde. Auch wahnsinnig aufwendige Debatten darüber, darf man das nicht? Mhm. Ja, nichts gegen die Debatten als solche, aber es ist nichts daraus entstanden.
Ja, weil was dabei herauskommen kann, könnte, sollte idealerweise, dass sich eine Gesellschaft darüber verständigt, was geht und was nicht geht. Also wo man auch ein Gefühl dafür hat, wo Grenzen überschritten sind.
Ja, aber wo ist denn dieses Gefühl gewachsen? Das würde mich interessieren.
Weil es könnte zum Beispiel, und es wächst durch Gespräche, wie wir sie hier führen, durch viele Reaktionen, die es gab, als Reaktion darauf.
Interessant finde ich, wenn jemand zum Beispiel eben nicht klickt. Das fände ich ja mal eine sinnvolle Geschichte. Aber solche Debatten haben leider immer einen Sog, dass sie genau das befördern, woran zunächst gedacht wurde, nämlich die Aufmerksamkeit für diese Produkte, für diese in der Regel doch relativ billigen Versuche, Aufmerksamkeit für sich selbst herzustellen. Mhm. Ja, und wir stellen sie her. Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass wir es nicht können. Denn selbstverständlich ist das ein Dilemma.
Ein Gedanke, der mich dazu umtreibt, gerade mit Blick auf Rammstein und auf diese Ästhetik, die, Sie sagen, nicht ganz botschaftsfrei sein kann. Interessant ist ja die Rezeption im Ausland. Mhm. Rammstein ist ja unglaublich beliebt, beispielsweise in den Vereinigten Staaten und generell. Und ich hab das mal gespiegelt bekommen von nicht-deutschen Freunden, die gesagt haben, ihr müsst auch mit Blick auf Rammstein und andere dieser Inszenierung, die uns immer so stark an die Nazizeit erinnern. Das ist auch ein Stück weit euer Stempel in der Welt. Das ist eure Ästhetik. Und zwar ohne Vorwurf, sondern im Sinne eines einfachen Stereotyps, dass man auf dieses deutsche Volk, diese deutsche Nation auch immer noch bezieht. Was dieser Gedanke, der führt mich fast auch zu einer kleinen Entlastung Rammsteins, indem sie im Prinzip etwas bespielen, was in der Welt ist, ohne zumindest in der Außenwahrnehmung groß problematisch zu sein.
Gut, dafür müsste ich mich dann sehr, sehr ausführlich mit dem Einzelfall auseinandersetzen. Das Video ist noch nicht, und das ist ja das Perfide an dieser Diskussion, wir haben es mit dem Teaser zu tun. Mhm. Die stellen 30 Sekunden eines Videos, von dem keiner weiß, wie es weitergeht, rein, für eine Single, die noch keiner ganz gehört hat. Das ist einfach, bietet überhaupt keinen Ansatzpunkt für eine Diskussion, die Qualität haben müsste, von der sie träumen. Das ist der Punkt. Und man hat danach auch gesehen, was diese Diskussionen im Kunstbereich etwa gebracht haben und nicht gebracht haben, haben sie nach Jahren erbracht. Und zwar nicht mehr in der ersten Aufgeregtheit, sondern nachdem sehr, sehr viele ähnliche Diskussionen geführt waren. Ich halte dies hier für nichts anderes als eine plumpe Wiederauflage von einem Sachstand, der schon vor vielen, vielen Jahren sehr viel komplexer besprochen wurde. Das ist der Punkt, also das ist der Widerwille, der sich da bei mir regt. Mhm. Ich mir denke, nee, nicht noch einmal von vorne auf diesem Niveau.
Okay, dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt mit dem Hinweis darauf, dass diese Single, diese durch den Auszug umstrittene Single und das Video dazu heute veröffentlicht werden soll. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich denke jetzt auch mal drüber nach, ob ich es überhaupt am Ende sehen werde. Ich höre gerade, wissen Sie was, ich habe gerade einen Hinweis von meiner Redakteurin bekommen. 18 Uhr, das ist der Zeitpunkt, an dem diese Veröffentlichung stattfinden soll. Ich bleibe trotzdem dabei, ich überlege mir mal, was ich um 18 Uhr vielleicht stattdessen mache. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. London kämpft weiter um den Weg Großbritanniens raus aus der Europäischen Union und eine hat in gewisser Weise aufgegeben, oder sich aufgegeben für die Sache. Theresa May, die Premierministerin, hat ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, wenn denn die Abgeordneten den Weg freimachen für das Brexit-Übergangsabkommen. Das muss ein beeindruckender Moment gewesen sein, so beschreibt es der konservative Abgeordnete George Freeman.
Yes, I think she's done the right thing tonight. It was a very sad moment.
Theresa May hat heute Abend genau das Richtige gemacht, aber es ist ein wirklich trauriger Moment. Sie hat sich ihren Ämtern hingegeben. Ich habe viele Fehler gemacht, sagte sie, aber ich bin auch nur ein Mensch und ich bitte euch inständig, stimmt für das Brexit-Abkommen, dann werde ich gehen. Dann war erstmal Stille im Raum. Das war ein sehr starker Moment. Es war eine ihrer besten Reden.
And it was incredibly powerful, one of her best speeches actually.
Die Beschreibung des Tory-Abgeordneten George Freeman. Es heißt auch, Theresa May habe Tränen in den Augen gehabt bei ihrer Rede. Christian Demand, haben Sie eine Träne für die Premierministerin?
Nee, nicht wirklich. Ich würde nur sagen, mich wundert es, dass das als großes Opfer gesagt wird. Sie tritt zurück. Ja, mein Gott, nach dem Desaster fragt man sich, was eigentlich überhaupt der Grund sein könnte, weiter im Amt zu bleiben. Wenn sie das durchbekommt, müsste man ja nachträglich sogar noch von einem politischen Erfolg sprechen.
Also ich glaube, aus Ihrer Sicht könnte sie für sich in Anspruch nehmen, dass sie in einer sehr verfahrenen, schwierigen Situation nicht aufgegeben hat, immer wieder versucht hat, hier einen Anlauf zu machen, an allen Fronten in Brüssel wie auch zu Hause bei ihren Tory-Hardlinern. Und natürlich letztendlich schon die Frage ist, Dankbarkeit ist eine schwierige Kategorie in der Politik, aber letztendlich den Hof nur gefegt zu haben, um ihn dann zu übergeben, das ist natürlich ein schwieriger Moment.
Ja, das hat David Cameron ja auch getan.
Ja gut, er hatte nicht gut gefegt, würde ich sagen.
Aber erstmal ganz leer gefegt und ist dann gegangen. Ich finde das Ganze schon deshalb extrem interessant, weil es lange Zeit eine Diskussion gab, die mir sehr eingeleuchtet hat. Nämlich, dass das britische Wahlrecht diese großartige Möglichkeit bietet, da es ein einfaches Mehrheitswahlrecht ist, dass eigentlich immer zwei große Parteien die Politik bestimmen. Damit kann nicht passieren, und dann wurde immer auf Italien verwiesen, dass ständig Splitterparteien alles zerreden. Es gibt klare Ja's und Neins. Die Opposition ist immer eine Opposition. Die Regierungspartei muss immer eine starke Position gegen die Opposition bilden. Und man sieht jetzt, dass genau dieses Szenario, all das, was lange Zeit als plausiblerweise einem gepredigt wurde, als etwas, was demokratietheoretisch extrem sinnvoll ist, die Briten daran hindert, eine vernünftige Lösung zu finden. Und es macht die Sache nicht besser, aber es ist das, was mich an der Sache, an dem Phänomen als solchem interessant finde.
Bei Theresa May stellt sich für mich dann die Frage an dieser Stelle, wenn wir nochmal über ihren Verbleib oder ihr Weggehen sprechen, ob wir Europäer uns darüber so sehr freuen sollten. Denn die Logik, die da offenbar dahinter steht, ist ja die, durch die Zusage zu gehen, haben auch die Hardliner dann das Vertrauen, dass man danach einen schärferen Hund, zum Beispiel Boris Johnson, zum Premierminister machen könnte, der dann richtig knallhart mit Brüssel verhandelt und nicht so wachsweich, wie das ja Theresa May vorgeworfen wird.
Ja, aber wenn wir uns daran erinnern, was also noch zu dem Zeitpunkt, als Cameron das Referendum erwogen hat, was wir uns alle vorgestellt haben, welche personellen Besetzungen zu welchen Folgen führen, wer wen beerben würde und was das für die EU zur Folge haben müsste. Wenn wir da mal eine Liste schreiben würden, in wie vielen dieser Punkte wir uns komplett geirrt haben, die wäre so lang, zumindest so lang, dass sie uns daran hindern sollte, weitere Listen mit Prophezeiungen für die Zukunft zu machen. Ich habe ehrlich gesagt, ich bin komplett ratlos. Ich habe keine Ahnung, was es überhaupt brächte, was auf die EU zukäme, wenn etwa zum Beispiel Boris Johnson die Verhandlungen führt, ob es nicht womöglich sogar einen Grad der Klarheit brächte, der Verhandlungen deutlich leichter machen würde.
Mhm.
Ja.
Weil man weiß, was die andere Seite will. Und,
ja, wenn, aber Boris Johnson hätte ja dann auch keine komfortable Mehrheit.
Das ist ja der andere große Pfad, der gerade da beschritten wird, das britische Unterhaus, das ja eine Art Selbstermächtigung vorgenommen hat, gesagt hat, wir wollen jetzt darüber entscheiden oder ausloten, welchen Weg wir gehen könnten. Jetzt erstmal mit dem etwas mäßigen Zwischenergebnis, das man festgestellt hat.
Gar nichts entscheiden
genau.
Kann, ja, genau.
Ich würde da noch nicht den Stab über den Abgeordneten brechen, denn die haben ja eigentlich gerade erst angefangen, das zu tun, was die Regierung seit 2 Jahren jetzt tut, über 2 Jahren tut. Also insofern vielleicht noch nicht alles vergeben. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch müßig, aus der Ferne über Lösungen zu spekulieren in einer so verfahrenen Situation. Aber ich werbe immer wieder für einen Gedanken, nämlich den Faktor Zeit. Wenn man merkt, dass ein Problem politisch nicht lösbar ist, weil ein Land, eine Gesellschaft offenbar zu zerrissen ist, um mehrheitlich Lösungen zu finden, dann gibt es ja die klassische Variante, einen Konflikt einzufrieren. Und möglicherweise müsste auch mit Hilfe der EU, müsste man wieder stärker in die Richtung gehen, zu sagen, okay, können wir einen Zustand schaffen, der einen Übergangszustand für 3, 4, 5 Jahre beschreibt und dann beispielsweise das berühmte zweite Referendum ansetzen, zu sagen, wolltet ihr das wirklich?
Ja, hielte ich für eine einleuchtende Lösung. Ob sich dafür dann eine Mehrheit findet, es würde ja bedeuten, dass die Briten bei den nächsten Wahlen auf europäischer Ebene teilnehmen. Wollen die das? Mhm. Wird man dafür eine Mehrheit finden?
Sie müssten auf jeden Fall diese Frage, mindestens diese Frage bis zum 12. April klären, denn das ist die Deadline für die.
Ja, und dann darf man auch nicht vergessen, es ist ein unglaublich aufreibender Prozess für die gesamte EU. Die restlichen Staaten beschäftigen sich in all ihren Gipfeln ausschließlich mit dem Brexit oder jedenfalls in einem Maße, der es verhindert, viele, viele andere dringende Probleme zu bearbeiten. Und dann zu sagen, 5 Jahre nochmal das Ganze weiter. Ich habe keine Ahnung, ob die Handlungsfähigkeit der EU damit nicht fürchterlichen Schaden nimmt.
Im Deutschlandfunk Kultur mein Gast heute, der Kunsthistoriker und Publizist Christian Demand, der sich hat inspirieren lassen von dieser Frau.
Hallo, I'm Marie Kondo. Meine Mission ist, durch die Reinigung die Welt zu verändern. Let's start tidying.
This girl's no joke. Marie Kondo, die Aufräumpäpstin.
This is amazing. We have too much stuff. It's official.
We have too much stuff. It's so hard to let it go. Also wir haben viel zu viel Kram, aber es ist so schwer, sich davon zu lösen. Marie Kondo ist die Japanerin, die gerade mit Buch und auch Netflix-Serie die Antwort darauf gibt, wie man diesen vielen Kram los wird. Christian Demand, sie war diejenige, die sie hat inspiriert, die sie inspiriert hat zum Aufräumen, ist das richtig?
Jein. Ich habe mich mit dem Aufräumen, oder ich beschäftige mich mit dem Aufräumen, weil ich ein paar Texte, vermutlich ein Buch schreiben werde über die normativen Seiten des Wohnens. Welche Ordnungsvorstellungen transportiert man bei den Vorstellungen darüber, wie das eigene Heim eingerichtet werden muss oder bei Diskussionen darüber, was man bei anderen gesehen hat und wie man das nun wieder findet. Und das ist eine soziale und politisch ganz interessante Geschichte auf einem Level, der vielleicht jetzt im direkten Kontrast zu Brexit und UN ein bisschen Pillepalle wirkt, der aber, glaube ich, tatsächlich extrem interessant ist. Und in diesem Fall habe ich mich schlichtweg mal gefragt, was heißt eigentlich Ordnung halten und jetzt mal im buchstäblichen Sinn? Und da das so ein Erfolg ist, Marie Kondo, habe ich mir einen einmonatigen Zugang zu Netflix besorgt und habe mir das mal angeschaut. Und das ist zunächst mal ganz, ganz furchtbar.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab versucht reinzuschauen. Jetzt nicht nur, weil Sie heute zu Gast sind, sondern auch generell wahrscheinlich, weil ich mal aufräumen wollte und fand es extrem langweilig.
Ja, das ist auf eine gewisse Weise zunächst mal langweilig. Es ist dann oft bei langweiligen Dingen, man muss ihnen dann aus irgendeinem anderen Interesse ein bisschen Zeit gewähren. Und ich habe es ihm gewährt und mir kam langsam immer mehr zu Bewusstsein und es zeigt sich in dieser Serie, dass es bei Aufräumen um das Verhältnis zu Dingen geht und gleichzeitig um das Verhältnis zu Beziehungen. All diese Paare, Familien, Leute, die in Gemeinschaften leben, die dort in dieser Serie unter einer merkwürdigen Anleitung, einer auch etwas merkwürdigen Persona namens Marie Kondo ihr Leben neu gestalten, lösen eigentlich Beziehungsprobleme und stellen sich Fragen nach der Zukunft, nach ihrem Selbstbild, nach ihren Zukunftsvorstellungen, nach der Lebensführung. Also am Verhältnis zu Dingen werden sehr, sehr viel größere Zusammenhänge sichtbar. Das ist für mich schon deswegen interessant, weil ich sehr, sehr lange mich mit Dingen beschäftigt habe, wie etwa den großen Wohneinrichtungsratgeber-Aktionen des Deutschen Werkbunds etwa, wo es auch immer um die Frage geht, hat man nicht zu viel Krimskrams. Dinge kamen in diesem Zusammenhang immer nur unter solchen absprechenden Bezeichnungen vor, wie Krimskrams, das Zeug, das da rumliegt. Es waren Dinge, die dem schieren Konsum, aber nicht der Seele dienten, etc. Das Ding, das Objekt, der Besitz, ist dort immer irgendwas, was störend ist, was ausgemerzt werden muss. Das Interessante bei den Situationen da ist erstens, es gibt gar keinen herablassenden Ton in dieser Serie. Während der Werkbund und die deutsche Tradition einer Erziehung zur Ordnung und Sauberkeit immer auch eine der Erziehung zu bestimmten Gegenständen war. Dieses Messer nicht, denn es ist falsch geformt, oder diese Spieldose, sie ist überflüssig. Da geht es gar nicht drum. Es gibt nie einen Einfluss darauf, die Leute...
Es gibt immer diese zentrale Frage, does it sparkle joy? Also löst es bei
does
Ihnen...
Does it sparkle joy, ja?
Ja, genau.
Ja, ja. Das finde ich für bestimmte Dinge, die ich habe, zum Beispiel die Bibliothek. Bücher sind eine ganz, ganz eine eigene Kategorie in diesem Aufräumsystem, die ich nicht für besonders hilfreich halte. Weil wenn ich mir meine Bibliothek, die in vieler Hinsicht auch eine Fachbibliothek ist, durchschaue und sage, welche Sachen machen mir wirklich Freude, also welches Buch, das ich in die Hand nehme, dadurch glüht mich die Freude, da komme ich auf 5.
Sie haben richtig ausgemistet, oder?
Ich habe richtig ausgemistet, ja.
Bei wie vielen Titeln sind wir da schon beim Ausmisten?
Gestern waren es 120, ich habe heute früh nochmal 22 in die Tonne gesteckt. Es ist einfach so, dass ich genau das wahrgenommen habe. Auch Bücher sind nicht nur einfache Gegenstände, die da als Last stehen, sondern sie sind ein Selbstentwurf. Ich habe sehr, sehr viele Bücher gehortet, in denen ich entweder bestimmte Beziehungen, intellektuellen Debatten der Vergangenheit noch einmal konservieren wollte, die für mich längst keine Bedeutung mehr haben, oder die ungelesen blieben, weil sie ein Zukunftsbild von mir selbst entworfen haben.
Aber damit sind sie natürlich dann immer im Jetzt.
Ich weiß gar nicht. Also diese Debatte,
die Sie da im Moment nicht für relevant halten, kann ja sein, dass die zum Beispiel in 5 oder 10 Jahren etwas ist, wenn Sie das Buch rausnehmen und sagen, ach, interessant.
Wenn ich dieses Buch rausnehme. Allerdings die Frage, viele von den Büchern waren in einer zweiten Reihe hinter den anderen. Und ich bin überhaupt nur darauf gekommen, weil ich da mal eins rausgenommen habe, ach, da stehen ja noch welche. Ich habe überhaupt keine Lust, die da hinten stehen zu haben. Ich habe mir gedacht, okay, mehr als ein Jahr nicht reingeschaut, ist ein harter Verdacht, dass sie überflüssig sind.
Ist das denn etwas, das man in sich für sich selbst klären muss? Ich meine, häufig leben ja Menschen mit anderen Menschen zusammen in einem Haushalt. Das ist ja eigentlich letztendlich auch eine Verständigung darauf. Und dann ist es auch noch im Kreis der Familie. Letztendlich auch die Frage nach den äußeren Kriterien.
Ja. Ja, klar. Also das ist das, was mich an dieser Serie dann doch gereizt hat. Bei all der Doofheit, die kommt, die Langeweile und all das. Da gibt es vieles dagegen zu sagen. Vieles ist ganz schön belämmert. Aber ganz interessant ist zu sehen, in welchen sozialen Situationen es eben zu Friktionen über Dinge kommt. Und da geht es eben der Umzug, der Tod eines Familienangehörigen. Zwei Leute ziehen zusammen und bringen ihr gemeinsames Zeug mit. Und dann merkt man, wie sehr über Objekte, über Besitz auch Selbstdefinitionen gefacht werden. Und das ist nicht nur falsch. Es ist unausweichlich, dies zu tun. Bei den Büchern habe ich gesehen, ich könnte es auch gar nicht anders. Ich halte das nicht für falsch, einen Selbstentwurf gemacht zu haben, Bücher gehabt zu haben, von denen ich denke oder damals dachte, die werde ich mal ganz dringend brauchen. Ich brauche sie jetzt nicht mehr. Es hat sich so viel anderes ergeben. Wahrscheinlich werde ich mir demnächst wieder Bücher dazu kaufen, die einen neuen Selbstentwurf machen. Im Moment.
Sie können, damit es nicht zu voll wird bei Ihnen, wenn Sie so lesen mögen, das natürlich digital tun, E-Books. Und da gibt es übrigens eine ganz wunderbare Möglichkeit. Bei bestimmten E-Readern kann man eine Art Projektor einschalten, sodass dann die Bücher, die gesammelten, die man hat, als Buchrücken auf der Wohnzimmerwand beispielsweise erscheinen. Da ist dann auch der bildungsbürgerliche Reflex bedient, zu zeigen, schaut mal her, was ich alles habe.
Ja, aber das ist ja nicht der bildungsbürgerliche Reflex nur im bösen Sinne. Da wären wir nicht wieder beim Werkbund. Es ist nicht so, im Sinne von Seht her, was ich habe, sondern sieh selbst, was du hast. Man macht sich die Sache nicht, um nachher zu renommieren. Wer könnte denn heute noch, also nur in ganz, ganz kleinen Zirkeln mit seiner Walter Benjamin-Ausgabe reissieren? Also ich meine, mein Gott, es geht doch darum, selbst daran vorbeizugehen, ab und zu mal dran zu klopfen, mal hinzuschauen und sich dazu erinnern, was hat das mir einmal bedeutet, und so eine Art äußere Daten zu haben für eine Topologie dessen, was ich bin.
Christian Demand, vielen Dank bis hierhin. Was bleibt noch heute? Der Digitalrat tagt mit der Kanzlerin, der Rat, der mal eingesetzt wurde, unter anderem auch von Vizekanzler Olaf Scholz, um zu lernen.
Dieses Gremium soll der Regierung, unabhängig wie es ist, die richtigen Fragen stellen. Es soll sie fachlich unterstützen und wo es sein muss, soll es sie auch antreiben.
Ich glaube, das war Steffen Seibert von der Stimme her. Aber kann durchaus sein. Also Regierungssprecher Seibert, glaube ich. Egal, digitales, Christian Diemand. Ich will die Seriosität dieser Bemühungen wirklich nicht in Frage stellen. Aber es ist schon ein bisschen die große Lehrformel unserer Zeit, oder? Der digitale Wandel?
Ja, es ist auch zugleich lange darüber gesprochen worden, ob wir ein Digitalministerium bräuchten auf Bundesebene, auf Landesebene. Gibt es das? Das ist eines der wenigen Dinge, in denen die bayerische Landesregierung, soweit ich weiß, seit kurzem dem Bund voraus ist, ein Digitalministerium eingeführt zu haben. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob das sinnvoll wäre, und das spricht ja so wahnsinnig viel dafür. Bin dann aber in der Diskussion auf Positionen gestoßen, die sagen, nein, das wäre das Verkehrteste, was wir tun können. Im Grunde genommen müssten in allen Ministerien überall ständig solche Leute sein, die sich um Digitalisierung bemühen, weil es in jedes einzelne Feld des Lebens eingreift. Insofern kann diese Formel vielleicht nichts anderes sein als so ein phrasenhafter Großbegriff. Das ist ein so allgegenwärtiges Phänomen, das in seinen Verästelungen, seinen Folgen so wenig abzusehen ist, dass die Diskussion dann immer ein bisschen, ja, sofern sie sich nicht um den Einzelfall dreht, ein bisschen abstrakt bleibt.
Ich bleibe jetzt mal, weil wir ja gar nicht genug Zeit haben, die Details anzugehen, ein bisschen abstrakt, weil ich ja einen Eindruck habe bei dieser Großdebatte, dass wir die vor allem auch unter einem Stichwort führen, nicht den Anschluss verlieren, Debatte, dieses Diktum. Und dabei vielleicht manchmal den Anschluss an die Frage verlieren, wo könnten wir denn gedanklich auch der Digitalisierung Grenzen setzen, wo müssten wir das tun?
Ja, aber ich wüsste jetzt kein Feld, auf dem ich das sonderlich begrüßen würde, weil wir können es nicht. Wir können schlichtweg nur dafür sorgen, dass wir auf der Höhe dessen sind, was technologisch da ist, dass wir verstehen, welche Möglichkeiten bestehen und wofür sie nutzbar sind. Müsste man sich überlegen, dann ergeben sich Tausende und Abertausende von Einzelfragen zu Recht und Technikfolgen, die wir alle einzeln sehr mühselig lösen werden müssen.
Ganz konkretes Beispiel heute Morgen in der Redaktionskonferenz, ausgelöst durch einen Wettbewerb, den es jetzt gab. Das schönste Drohnenfoto, ich glaube Spiegel Online steckte dahinter. Und dann die Berichte davon, wie man am Strand liegt auf Rügen. Und überall suchen diese Drohnen rum, also diese privaten, die Dinger, die man ja auch im Supermarkt und dergleichen kaufen kann. Vielleicht als ganz kleines Beispiel, also dass man sich auch darüber verständigt, wo man sich da ganz, ganz einfach gesellschaftliche Grenzen setzt und sagt, nee, nicht alles ist machbar und soll machbar sein.
Ja, nee, völlig d'accord. Aber das sind Dinge, die waren natürlich auch immer schon diskutiert, und zwar auch schon vor den digitalen Zeiten, schon die Frage, welche Kamerabilder an U-Bahn-Stationen in welcher Weise gespeichert und ausgewertet werden dürfen, war noch lange bevor das Internet irgendwie diese Macht hatte, ständig umstritten. Ich glaube, dass da nichts Neues zu berichten ist.
Christian Diemand. Dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Müssen wir sowieso machen mit Blick auf die Zeit. Herausgeber des Merkur, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist Corbinian Frenzel.